Evangelium nach Matthäus, 7. Kapitel, 1. bis 5. Vers. Jesus spricht: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du, den Splitter im Auge des Bruders und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, in deinem Auge ist ein Balken? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen kannst. Soweit die heiligen Worte. Meine andächtigen Christen, Brüder und Schwestern, auch bei Lukas steht dieser Spruch Jesu, den wir gerade hörten in der Bergpredigt, im 6. Kapitel, im 37. Vers. Bei Matthäus und bei Lukas ist hier nicht von richterlicher Tätigkeit die Rede, sondern vom Kritisieren und Aburteilen im Alltag. Dieses Richten und Aburteilen wird hier nicht von Jesus deswegen verworfen, weil es schwer ist, wahrscheinlich sogar unmöglich ist, einen Menschen letztlich richtig zu beurteilen, sondern im Hinblick darauf, dass Gott der alleinige Richter ist. Wer sich zum Richter über andere aufwirft, maßt sich ein Recht Gottes an. Die Zuhörer sollen daran erinnert werden, dass sie gerichtet werden nach dem, wie sie sich verhielten. Wenn hier die Passivkonstruktion gebraucht wird, sie werden gerichtet werden, dann deswegen, weil man sich scheute, Sie wissen das, den Namen Gottes auszusprechen. Wir würden also sagen, Gott wird euch richten. Auch die jüdischen Theologen, die Rabbinen, kannten solche Klugheitsregeln in dem Sinne, wer andere milde beurteilt, kann damit rechnen, dass er auch ein mildes Gericht bei Gott erwirkt. Aber Jesus sagt ja nicht, legt beim Richten einen milden Maßstab an, dann wird Gott euch auch später milde bemessen, sondern Jesus sagt eindeutig und klar, richtet überhaupt nicht. Gott richtet nicht vor der Zeit. Jesus sagt, wir hörten es früher, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Diese Feststellung Jesu folgt einer Belehrung über die Feindesliebe. Seine Jünger sollen nicht so verfahren wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sogenannten Frommen ihrer Zeit. Ihre Feinde waren die kultisch Unreinen, die Römer und die Griechen und die Heiden, überhaupt alle Nichtjuden. Gott will seine Geschöpfe, die ihn noch nicht kennen oder die ihm davongelaufen sind, wieder bei sich haben. Und darum setzt sich Jesus mit ihnen zu Tisch. Er sucht ihre Nähe. Er isst mit ihnen und redet mit ihnen. Er heilt sie und heiligt sie. Ohne Stirnrunzeln. Nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ohne Moralpredigt. Ohne Kritik. Wollte er uns nicht auch darin ein Beispiel geben? Das ist also der letzte Sinn der Worte Jesu, um es noch einmal klar zu sagen. Euer Aburteilen, euer Kritisieren ist ein Eingriff in Gottes Rechte. Und wer diesen Eingriff in Gottes Rechte bewusst vollzieht, muss mit einem strengen Gericht rechnen. So schreibt der Verfasser des Jakobusbriefes, ohne Erbarmen wird das Gericht über den kommen, der nicht Erbarmen geübt hat. Erbarmen ist erhaben über das Gericht. Mit dem Richten und Aburteilen ist verwandt die Absicht, den anderen bessern zu wollen, wobei diese Absicht mehr eine Anklage als der Versuch eines Verstehens ist. Diese Absicht entspringt nicht der Liebe zum anderen, sondern dem Bewusstsein des eigenen Besserseins. Oder vielleicht sogar tiefenpsychologisch gesehen, weil sich der Mensch von dem anderen nicht genügend geachtet und beachtet sieht, deswegen wendet er sich gegen die scheinbaren negativen Züge beim anderen. Das Sprichwort vom Splitter und vom Balken hat Parallelen in der griechischen und auch der indischen Literatur und übertreibt ganz bewusst, um den Gegenstand der Frage ganz deutlich zu machen. Wir kennen noch zwei andere Worte Jesu, die genauso übertreiben, um den Gegenstand klar zu machen. Bei Matthäus 19,24, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Oder Matthäus 23,24, wo Jesus den Juden sagt, ihr blinden Führer, ihr seid die Mücken und das Kamel verschluckt ihr. In unserem Falle also hier besteht nach Jesus die Heuchelei darin, dass wer den anderen kritisiert, mit seinem Eifer gegen das Böse nicht bei sich selbst anfängt. Der Spruch Jesu richtet sich nicht gegen eine echte, letztlich aus Liebe zur Wahrheit und zum Mitmenschen kommende Kritik. Krinein, das griechische Wort, heißt ja sondern, sichten, urteilen, beurteilen, unterscheiden und ist also eine Angelegenheit sogar, die uns Menschen als freien Menschen aufgetragen ist. Denn wir sollen ja zu einem eigenen Gewissensurteil kommen und wenn wir es gefunden haben, sollen wir das, von dem wir glauben, es sagen zu müssen, um der Sache, um der Liebe zu Gott willen auch wirklich sagen. Letztlich kommt es auch hier, wir hören es wieder, wie in der gesamten Bergpredigt, auf das Motiv, auf die innere Gesinnung an. Wir sind heute Zeugen dafür, wie in der Presse etwa unsachlich argumentiert wird, um einen missliebigen Politiker oder sonstigen Verantwortlichen zu demoralisieren, was wir dann als Rufmord bezeichnen. Wir sind es schon gewohnt, dass das von allen Seiten vor politischen Wahlen besonders passiert. Aber hierhin gehört auch, wir wollen ganz demütig die Kirche der Sünder anleuchten, nicht die Kirche der Heiligen, die erst in der Vollendung sein wird, eine Meldung, die gestern durch die holländische katholische Nachrichtenagentur bekannt wurde, dass der Nuntius der Päpstliche in Belgien, Silvio Oddi, in einem Vortrag vor flämischen Studenten gesagt habe, der kürzlich verstorbene Bischof von Schertogenbosch, Wilhelm Beckers, der wegen seines Freimutes, seiner Wahrhaftigkeit, seiner fortschrittlichen Haltung und seinen Vorschlägen für die Reform der Kirche bekannt geworden ist, habe vor seinem Tode seine Seelsorgemethoden bereut. Der Generalvikar dieses verstorbenen Bischofs sagte daraufhin, ihm sei davon nichts bekannt, obwohl er täglich bei dem kranken Bischof gewesen wäre. Der Nuntius von Belgien habe aber auch seinerseits den Bischof gar nicht persönlich gekannt oder ihn besucht. Und die Kirchenzeitung des Bistums Schertogenbosch schreibt dazu, vornehm und zurückhaltend, hier sei bei dem Nuntius wohl der Wunsch des der Vater des Gedankens gewesen. Man kann auch nach dem Tode eines Bischofs, der ihnen unbequem gewesen ist wegen seiner Wahrhaftigkeit, mit Methoden, die in der Bibel verurteilt sind von Jesus, falsch argumentieren. Karl Rahner protestierte in diesen Tagen in einem Schreiben an den Chefredakteur des Osservatore Romano gegen einen Artikel über ihn am 13. Mai, in dem gegen ihn schwerwiegende Irrtümer, die er gesagt hätte, vorgehalten wurden. Und er protestiert dagegen, dass man seine Äußerungen unrichtig und falsch wiedergegeben haben. Man kann auch auf solche Weisen einen der führenden Theologen madig machen. Und ich brauche nur zu erinnern, dieses grausige Kapitel des Index, in dem Verfasser von Büchern, katholische oder nicht katholische, auf einmal erfuhren, dass ihre Schriften oder eine ihrer Schriften auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt waren. Sie selber sind nie darüber befragt worden, auch der Bischof ist nie darüber befragt worden, das Heilige Offizium entschied, und wie viel menschliches Leid bei Laien und Priestern ist davon gekommen. Wenn in diesen Tagen Kardinal Ottaviani sagte, der Index sei nur noch ein historisches Dokument und seit 1947 seien keine Bücher mehr auf den Index gesetzt worden, er sei also praktisch abgeschafft, dann wollen wir für diese Äußerung dankbar sein, denn ich glaube, sie entspricht mehr der biblischen Gesinnung und der Gesinnung Jesu als die jahrhundertelange Praxis dieser Kongregation der Kirche. Bleiben wir auch bei unserem privaten Leben. Wie oft sind wir Zeugen, dass Nachbarn ihre Nachbarn durch die Zähne ziehen, ihnen unlautere Motive unterschieben? Mehr als einmal im Laufe der Jahre habe ich selbst schon gehört, dass man eine kinderreiche Familie kritisierte, 3 Kinder, 4 Kinder, 7 Kinder, 8 Kinder, mit der süffisanten Bemerkung, erstens einmal hat der Mann sich nicht in der Zucht und zweitens mal wollen die ja nur Kindergeld vom Staate haben. Ich supponiere, dass die, die so sprechen, sich dessen, was sie sagen, nicht voll bewusst sind. Denn sonst würden wir sagen müssen, sie begehren die schwerste Sünde, die ein Mensch begehen kann. echte Kritik, meine andächtigen Christen, kümmert sich nie um sich selbst und nie auch unsachlicherweise um den anderen, sondern ihr geht es um die Sache. Und Franz Birkle, der Moraltheologe in Bonn, schreibt, echte Kritik wendet sich nicht gegen die Autorität. Sie setzt vielmehr die Anerkennung der Autorität voraus. Jeder aber, der zur Verbesserung des Befehls einen Beitrag zu leisten vermag, ist dazu aus Liebe zu Christus und aus Liebe zum befehlenden Willen verpflichtet. Es gibt eine aus Verantwortung stammende Kritik an der Kirche und in der Kirche. Wenn man sagt, die Kirche sei dabei, trotz des massiven Widerstandes der ultrakonservativen und ultraorthodoxen Kreise aus einer monokratischen und monologischen Kirche eine Kirche des Dialogs zu werden, eine Kirche des Dienstes am Menschen, dann setzt das ja geradezu die Kritik voraus. Ein Hinhören können voraus, ein Sprechen können mit den anderen voraus. Wir haben auf dem Konzil erfahren, wie einzelne Bischöfe aus ihrer Gewissensverpflichtung heraus mit allem Freimut das sagten, von dem sie glaubten, dass es gesagt werden musste. Sie haben es gesagt, auch als der Papst dabei war und seinerseits die Annahme des Missionsschemas empfahl. Die Konzilsaula hat auf den Einspruch dieser einsichtigen Bischöfe Nein gesagt und hat den Wunsch des Papstes nicht erfüllt. Das Recht zur Kritik und das Recht zur Meinungsäußerung kann keinesfalls nur den Bischöfen als der lehrenden Kirche übertragen sein. Die Kirche muss wissen, dass gerade auch aus denen, die die breite Bevölkerung in der Kirche bilden, die Laien und der niedere Klerus, aus ihrer Kenntnis der praktischen Gegebenheiten viel mehr Anregungen für eine Reform und für ein Bessermachen und für ein biblischeres Denken und eine biblischere Verhaltensweise kommen können, als etwa in Verordnungen, die am grünen klerikalen Tisch erfunden worden sind. Wir sollten nur wünschen, dass die beim Konzil einmal leuchtend aufgewiesene, kurzfristige Kritik in diesem Sinne der Wahrhaftigkeit und der Liebe zur Kirche, dass die nicht ein einmaliges bleibt, nicht ein einmal geöffnetes Sicherheitsventil, das möglichst schnell wieder zugemacht wird aus Angst, sondern dass die Männer des kirchlichen Apparates erkennen, dass es nicht mehr so einfach mit festen Formeln und Vorschriften und Rezepten geht und dass sie damit jeglichen Dialog und jegliche echte Kritik ausschalten. Sie sollten erkennen, dass gerade auf dieser Basis bei so vielen gutwilligen Laien Erfahrungen da sind, die nur zum Nutzen für die Kirche werden können. Sie sollten wissen, dass auch Verordnungen römischer Zentralstellen, wenn sie so wenig Kenntnis nehmen von den Realitäten in einem konfessionsverschiedenen Lande wie Deutschland, nicht gut sind. Wie etwa die Instruktion über die Mischehe vom März dieses Jahres. Würden nur die Erkenntnisse, die in den Kreisen auf der unteren Ebene gesammelt werden, weitergegeben werden und würden dann statt minutiöser Kleidungsvorschriften für die Kleriker oder statt rubrifizierter Bestimmungen für die Liturgie oder statt kleinkarierter aszetischer Anweisungen für die Fastenzeit das zur Kenntnis genommen, was man auf der unteren Ebene denkt und was man dort als richtig und dialogfähig gefunden hat. Ein ernstes Anliegen, meine andächtigen Christen, lässt sich auch schon einmal sehr viel gelockerter und menschlicher mit Witz und Ironie darstellen, wie es etwa die auch inzwischen im kirchlichen Raum existierenden katholischen Kabaretts tun. Und vorige Woche das Solinger Kabarett Die Kratzbürste in Köln zum Besten gegeben hat, ihre Ironie über die Liturgiereform, Verkehrschaos genannt, über Jazz in der Kirche, über Devotionalienhandel in Newiges Hardenberg und alle möglichen anderen Dinge, haben so ernste Dinge im Hintergrunde und haben sie so verbindlich und so lustig gesagt, dass man, glaube ich, daran einen echten Beitrag auch für die Reform solcher Dinge sehen sollten. Es gibt sicherlich Dinge, die wichtiger sind als die genannten, aber es sollte kein Gebiet ausgeschlossen werden. Es sollte so sein, und man sollte es wünschen, dass auch offizielle kirchliche Blätter sich das zu eigen machen, was zu der eben genannten Mischehenfrage das offizielle Kölner Pastoralblatt unter der Überschrift Panne schreibt. Es ist Zeit, dass die Bischofskonferenzen in einem Protest, der in Rom verstanden wird, darauf hinweisen, dass es so nicht geht und nicht weitergeht. Der vorkonziliare Stil, der hier sichtbar und spürbar wurde, verrät nicht nur mangelnden Instinkt für eine Nachrichtenstrategie, er offenbart, was schwerwiegender ist, dass bestimmte Behörden nicht gelernt haben, das Kollegium der Bischöfe ernst zu nehmen. Sehen wir, meine andächtigen Christen, in unserer heutigen Betrachtung im Anschluss an den Spruch Jesu das Doppelte. Auf der einen Seite die scharfe Verurteilung Jesu all dessen, was gesagt und kritisiert, was aburteilt wird und nicht aus einem reinen Herzen kommt. Und sehen wir auf der anderen Seite die Pflicht des mündigen Christen, dort ein Wort zu sagen, wo es seiner Ansicht nach notwendig ist. Und möchten wir alle lernen, von einer manchmal allzu großen und allzu starken und deswegen ungeordneten Selbstliebe abzusehen und wirklich zunächst bei uns selber anzufangen und zu fragen, kann ich das sagen oder kann mir der andere mit Recht in diesem bestimmten Sektor sagen, fass dich an deine eigene Nase. Wenn wir aber als Sünder zu Sündern kommen, und wir sind es alle, in all unserer Armseligkeit, wenn aber dahinter sichtbar wird, letztlich eine echte Selbstkritik, die sich selbst nicht ausnimmt, wenn darauf baut eine sachliche Fremdkritik und das alles durchzogen ist, spürbar von der Liebe zum Mitmenschen, von der Liebe zu der Kirche und von der Liebe zu Gott, dann, glaube ich, handeln wir recht. Und dann bräuchten wir nicht zu fürchten, dass wir einmal ein strenges Gericht hätten, weil auf uns der Spruch richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, und von dem Splitter und dem Balken nicht zutrifft. Und sollten wir bei all unserer Armseligkeit einmal trotzdem wieder erfahren haben, dass die letzte Vollendung in unserem Urteil über den anderen, auch dort, wo es aus der reinen Gesinnung kommt, noch nicht erreicht war, dann sollten wir wiederum sagen, das, was wir so oft zu sagen hätten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Amen.